alles rund um das Thema Sexualität, Liebe, Beziehungen, LGBTQ und Coaching. In diesem Podcast geht es allgemein um Sexualität in allen Facetten, Probleme in Beziehungen, Diversität, Beziehungsmodelle und wie man mit mentalen Blockaden umgehen kann. Silva Schwabe ist Sexual Coach aus Ingolstadt. Sie hat sich spezialisiert auf das Lösen von mentalen Blockaden, mittels Coaching mit Hypnose und anderen Coaching-Tools. Bekannt aus RTL, der Bild-Zeitung, dem Stern, Playboy, Inside oder auch Radio Gong 96.3. Spannende Interviews mit Menschen wie du und ich. Erfrischend anders.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Die Orgasmusflüsterin. Heute mit dem Thema Eltern, klärt eure Kinder auf. Und zu diesem Thema habe ich mir Barbara eingeladen. Hallo liebe Barbara, schön, dass du da bist. Ich bitte dich, stell dich doch mal bitte unseren ZuhörerInnen vor.
Ja, grüß dich, liebe Silva. Ich bin Sexualpädagogin. Ich bin 50 Jahre alt, lebe und arbeite meistens in Vorarlberg. Mhm. Bin verheiratet, habe zwei mittlerweile erwachsene Töchter. Und ja, ich komme aus der offenen Jugendarbeit. Also ich habe ein Studium. Ich bin soziokulturelle Animatorin und eben habe dann später diesen Lehrgang für Sexualpädagogik gemacht. Und jetzt, meine Arbeitsfelder sind sehr vielfältig. Ich arbeite sowohl in bei euch heißt das in Grundschulen mit Schülern, mit Kleinen, oder auch über die AIDS-Hilfe bin ich angestellt. Da mache ich Workshops ab der Mittelschulstufe, Gymnasien, mhm. In Institutionen. Da geht's halt um HIV und AIDS-Prävention. Und dann halt diverse Projekte, die da so heranfliegen und Elternaufklärung. Also halt, ich arbeite mit Eltern, weil es mir ganz wichtig ist, dass die eben ihre Kinder schon aufklären, wenn sie noch klein sind.
Genau. Und deswegen bin ich auch auf dieses Thema gekommen, denn in meinem Podcast geht es allgemein um Sexualität. Und das ist mir auch schon aufgefallen, dass viele Erwachsene irgendwie nur durch Pornos aufgeklärt werden. Und da sollte man schon vorher eingreifen und sagen, hey Eltern, klärt eure Kinder auf.
Ja, genau.
Da komme ich schon zur ersten Frage, liebe Barbara. Warum ist es denn wichtig, dass die Eltern ihre Kinder aufklären? Kann das nicht einfach nur die Schule machen?
Ja, ich finde, das ist eben zu wenig. Also ich finde, das Thema gehört wirklich ins Elternhaus. Dort sollte es beginnen, weil es geht darum, dass Kinder einfach, die spüren das ja, die sollten das Gefühl haben, ich kann jederzeit mit meiner Mutter oder mit meinen Eltern über alles sprechen. Also wenn ich über Körper und Funktionen und Sexualität sprechen kann mit den Eltern, kann ich wahrscheinlich über alles mit denen reden. Und wir sind jetzt heute in diesem Internetzeitalter und eben Pornografie ist allgegenwärtig oder Sexualität überhaupt, oder? In den Zeitschriften, es kommt ja schon im Fernsehen, nachmittags um 5, ja. Amorelie-Werbung, oder? Und die Kinder schnappen das auf und haben da vielleicht auch Fragen oder Verunsicherungen und die, ja. Und darum ist es wichtig, dass ich als Eltern einfach da, ich kann es ja meinen Kindern nicht eben, wenn der Fernseher läuft, dann läuft er halt, dann sehen die das. Oder ja. Ich verzichte halt drauf. Also da muss ich mich als Eltern einfach damit auseinandersetzen.
Ja, stimmt. Und da kann ich mir aber vorstellen, dass es einige Eltern gibt, die da Probleme damit haben, die vielleicht so ein bisschen doch ein Schamgefühl haben. Wo liegen denn deines Erachtens die Blockaden bei den Eltern? Warum ist das so schwierig für manche?
Naja, weil halt sexuelle Aufklärung immer noch ein Stiefkind ist in der Gesellschaft, oder? Wir übernehmen das ja so, wie wir es bekommen haben von zu Hause. Und mhm. da haben wir wahrscheinlich, also wie gesagt, ich bin jetzt 50, kann sich ja jeder mal selber überlegen, wie wurde ich denn aufgeklärt? Wer hat mich aufgeklärt? Wie alt war ich damals? Was habe ich da für Wissen bekommen? Und ich weiß nicht, die jungen Eltern heute, die so 30 plus sind, die sind ja tatsächlich mit dem Internet, mit den Handys aufgewachsen und vielleicht, also ich hoffe ja nicht, dass die dann ihr Wissen nur über Pornografie bekommen haben. Also das ist ja auch so ein Leitsatz, den ich immer allen Eltern ans Herz lege. Ihr könnt eure Kinder, man versucht ja eh, das zu irgendwie reglementieren mit dem Handy, den Handygebrauch bei Kindern, aber sie können sie wahrscheinlich nicht 100% davon beschützen, dass die sexuell oder pornografische Inhalte irgendwann bekommen. Unbewusst oder über größere Schulkollegen oder so. Und aber dann müssen die Kinder einfach wissen, das gehört in die Erwachsenenwelt. Das ist etwas, was nicht für Kinder und für kleine oder für jüngere Jugendliche ist. Und das ist auch nicht die Realität.
Mhm. Ja. Und was denkst du denn, wo sind jetzt wirklich die Blockaden bei den Eltern? Kennen die sich vielleicht selber nicht gut aus oder wissen sie nur nicht, wie sie es vermitteln sollen?
Blockaden, naja, wenn ich nie gelernt habe also wir werden ja auch, ich kann ja über meine Hände sprechen oder über meine Füße und wenn ich beim Arzt bin, kann ich ja sagen, ja, wie tut's da hier an der Pobacke weh oder hier am Ohr. Aber wir haben nicht gelernt zu sagen, ja, an der Vulva, meine Vulva lebt. Und da ist was, da ist irgendwie ein Knubbel oder da ist eine Entzündung oder ich habe einen komischen Ausfluss. Das wird dann immer so lieber mit hinter vorgehaltener Hand gesprochen und man schämt sich und dafür gibt es überhaupt keinen Grund eigentlich. Und Blockaden, eben, man hat es nicht gelernt, man hat es also zu wenig zu Hause mitbekommen und ich weiß auch nicht. Das also, möchte ich ja durchbrechen eigentlich. Also darum finde ich ja meine Arbeit so wichtig.
Ja, ich finde es auch sehr wichtig. Und vor allem, weil ich ja auch in meiner Arbeit merke, dass die Scham noch sehr, sehr groß ist, darüber zu sprechen. Also die Kommunikation ist wirklich so die absolute Blockade. Da komme ich auch gleich zur nächsten Frage. Wie können denn Eltern so ein Aufklärungsgespräch mit ihren Kindern gestalten? Wie macht man das am besten?
Also zuerst mal, ich muss mal wissen, was will ich den Kindern überhaupt sagen und wie alt sind die Kinder? Also da kann man schon recht früh damit beginnen, so mit 3, 4. Da kann man ja einfach einmal ein Aufklärungsbuch, also ein kindgerechtes, rumliegen lassen zu Hause und oder mit denen mal hinsitzen und blättern. Oder vielleicht bin ich ja als Mutter wieder schwanger beim nächsten Kind und dann kann ich das ja mal aufgreifen. Und dann kann man bitte mit den Kindern drüber sprechen. Also Bücher sind eine gute Möglichkeit. Es gibt ja heutzutage, es gibt sogar schon eine super App für kleine Kinder, wo man als Eltern, wo auch das, weil heute kommt ja noch dieses Extra-Thema LGBT dazu, also die sexuelle Vielfalt, was heute viel besser kommuniziert wird wie früher noch. Genau. Und was auch wichtig ist, also Kinder haben ja manchmal Fragen. Ne? Die fragen dann, wie kommen dann die Babys in den Bauch oder warum hat die Frau so einen dicken Bauch? Und da kann man ja einfach altersadäquat antworten. Da muss man nicht, weiß ich was, einen Roman erzählen, sondern einfach, ja, die hat da ein Baby im Bauch. Und die bekommt bald ein Baby. Und du warst auch mal in meinem Bauch. Und dann, meistens ist das dann schon erledigt. Kinder, ja, dann spielen die wieder weiter. Und wenn mehr Fragen kommen, dann beantwortet man die halt auch.
Wenn ein Kind jetzt mehr Fragen hat und es ist noch im Vorschulalter, also noch relativ klein, welche Wörter benutzt man für die Aufklärung und wie tief geht man da? Also wie erklärt man das am besten?
Also am besten ist es, wenn man wirklich die tatsächlichen Fachbegriffe verwendet. Also Jungs haben Penis, Mädchen haben eine Vulva. Und wenn die größer werden, dann wachsen bei den Frauen, bei den Mädchen die Brüste und die Schamhaare. Und bei den Buben, die kommen dann in Stimmbruch und die Hoden beginnen zu wachsen. Ja, dass man einfach diese Begriffe richtig sagt. Und man kann aber natürlich auch Familienwörter nehmen. Also da gibt's ja auch ganz lustige Wörter immer. So ja, Schniedel oder Schneckchen oder Schmuckkästchen oder Zauberstab, ich weiß es nicht. Ja. Das ist ja okay. Aber die Kinder müssen wissen, da gibt's tatsächlich, ich sage ja auch nicht zu meinen Händen irgendwie Stäbe. Das sage ich ja, das sind die Finger. Mhm. Das ist ganz normal. Und dass ich mir als Eltern eben auch vielleicht vorher überlege, wie kann ich das auch aussprechen? Kann ich diese Wörter überhaupt, kann ich über meinen Körper auch so sprechen? Dann fällt mir das natürlich mit Kindern leichter. Weil die spüren das sofort, ob da was komisch ist, ob ich da Hemmungen habe oder ach komm, wir blättern mal schnell weiter, das musst du noch nicht wissen oder irgend so ein Quatsch.
Aber weil du jetzt auch gerade gesagt hast, das nennt man Vulva. Also ich habe als Kind das Wort Vagina gelernt und habe jetzt im Erwachsenenalter auch mitbekommen, das stimmt gar nicht. Die Vagina ist quasi das Innere, was zur Gebärmutter hingeht. Genau. Und die Vulva an sich, das ist das Äußere und die inneren Schamlippen, das ist die komplette Vulva. Sollte man, also bei kleinen Kindern, ich glaube, dann eher die Familiensprache benutzen. Das macht eigentlich mehr Sinn.
Nee, man kann da schon. Also, weil wenn man heutzutage Aufklärungsbücher kauft, das sind schon, also das wird dann halt in, da sind so Bilder schon drin, von der Vagina, von der Gebärmutter auch.
Okay, also die sind dann wirklich so medizinisch bezeichnet, wie ein Mediziner das auch bezeichnen würde.
Ja, aber da steht dann schon Gebärmutter und nicht Uterus zum Beispiel. Also es ist dann schon in einfacher Sprache. Okay. Aber wichtig ist es halt, also gerade bei der Vulva, das Äußere. Also bei bei Kleinkindern reicht es ja vielleicht, das Äußere. Mhm. Aber es geht auch da. Also ein großer Schutz für die Kinder ist eben auch, wenn die gut aufgeklärt sind, sollte da irgendein Übergriff passieren, Missbrauch oder so, dann können die Kinder eben auch eher sagen, der Mann oder die Frau hat mich, oder sonst würden die sagen, ja, die haben mich da unten angefasst. Ja, wo genau, oder? Weil wenn es dann zu einer Anzeige kommt oder so, muss man es dann vielleicht schon ein bisschen besser beschreiben können.
Genau, und das auch wäre ganz wichtig.
Genau. Ja. Und heute weiß man, das ist auch sehr wichtig, das lege ich den Eltern auch immer sehr ans Herz, also gut aufgeklärte Kinder und Jugendliche, die sind auch, wie soll ich sagen, die beginnen auch erst später mit ihren sexuellen Erfahrungen, weil die einfach wissen ungefähr, was da auf sie zukommen wird. Damit verhindere ich auch sogenannte Jugendschwangerschaften zum Beispiel. Weil die dann auch wissen, da gehört ja mehr dazu, als nur Penis in Vagina rein, raus. Da ist ja viel mehr. Und auch Verhütung, oder? Ich muss ja auch gucken, dass ich da nicht schwanger werden kann.
Ja, und das ist schon die nächste Frage. Wie geht man in das Aufklärungsgespräch mit älteren Kindern? Geht man dann schon mit einer Banane her und stülpt dann Kondom drüber? Oder also ich habe es in meinem Sexualkundeunterricht genauso gelernt.
Ja, das kann man schon machen. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn ich als Eltern schon früher mit meinen Kindern über solche Sachen gesprochen habe. Wenn ich jetzt nie irgendeinen Ton über Sexualität mit meinen Kindern gesprochen habe und dann komme ich irgendwie, die sind dann irgendwie 11, 12 und ich stehe dann da am Küchentisch mit der Banane und einem Kondom in der Hand. Also das ist dann wahrscheinlich sehr peinlich für die Kinder und die wollen das dann gar nicht sehen und hören.
Ja. Gehört in den Aufklärungsunterricht auch die körperlichen Funktionen? Also sprich, wenn ein Mädchen ihre Menstruation bekommt, weil darüber haben wir gar nicht gesprochen, meine ich.
Also du meinst du in der Schule damals?
Ja.
Ja, das wird heute, also das ist sehr wichtig. Darum, also in der Schule beginnt es ja eben in der Grundschule, 4. Klasse Grundschule oder bei uns 4. Klasse Volksschule, weil, also gut, da ist jedes Kind anders. Das eine fängt bereits mit 9, 10 Jahren schon an, in die Pubertät zu kommen, also dass die Hormone sich verändern.
Wow.
Sehr früh schon, ja. Es kann aber auch bis 14, 15 gehen, bis dann schlussendlich wirklich die Menstruation, die erste, kommt. Also da ist die Spanne sehr hoch. Und darum muss man früh genug anfangen. Und da geht's wirklich darum, zu den kleinen Mädchen, sage ich mal, also in der 4. Klasse sind sie ja 10, 11 Jahre alt, dass die dann wissen, das kann jetzt dann irgendwann passieren, dass ich meine Periode bekomme, die Mädchen, und dass ich ab dann auch fruchtbar bin, also sprich schwanger werden könnte, wenn ich ungeschützten Sex hätte mit einem Mann. Und die Jungs müssen auch, die kommen ja dann auch in den Stimmbruch und in ihre Reife, also dass der erste Samenerguss passiert. Meistens ein bisschen später. Also Jungs sind ja im Schnitt so 1, 2 Jahre ein bisschen später als die Mädchen. Aber ich finde, es wäre doch wichtig, dass Mütter oder Väter ihre Jungs da auch hingehend ein bisschen aufklären. Nicht, dass der eines Morgens erwacht und das Bett ist nass und der kennt sich gar nicht aus und denkt, ich habe da irgendwie in die Hose gepinkelt oder was ist denn? Da wird einfach, also mit diesen Frauen, Müttern, mit denen ich bisher gesprochen habe, die haben da, nee, haben wir nie gesprochen, nee, hätte ich das sollen? Und dann bekommen die Jungs schon, also die kriegen ja dann das mit, das hat mit meinem Körper zu tun und ja, da wird nicht drüber gesprochen.
Also ich habe das wirklich in meinem Coaching öfter, dass Männer oder Frauen mir erzählen, dass sie völlig überrascht waren von der Menstruation, dass es peinlich war, dass es auch nicht von den Eltern angesprochen wurde, dass die Lehrer auch komisch sich verhalten haben. Und dass es eher so einen kleinen Dämpfer gegeben hat, weil man so unsicher wird.
Ja.
Und das ist gut, wenn man die Abläufe des Körpers kennt.
Ja, unbedingt.
Und das ist ja nichts, wo man Schamgefühl dabei hat.
Genau. Und es reicht auch nicht, wenn man das einmal hört in der vierten Klasse. Also ich habe ja ganz viel mit verschiedensten Schülern und Schülerinnen zu tun gehabt. Also da habe ich jetzt auch so, also die sagen mir das auch. Eigentlich wäre es cool, wenn so alle halbe Jahr, alle 6 Monate mal in der Schule was käme in die Richtung. Weil es ist gerade Jugendliche, so mit 13, 14, wenn die dann anfangen zu flirten und merken, ich interessiere mich fürs andere Geschlecht oder auch fürs Gleiche, ist ja egal. Aber dass die Sexualität, dass dieses Gefühl erwacht, dass man da ausprobieren will und da ist es einfach wichtig, dass ich mich auskenne mit meinem Körper. Ja. Und dass ich da auch sagen kann oder auch Nein sagen kann. Ich will das noch nicht. Wir können rumknutschen und Hände halten, aber mehr bin ich noch nicht bereit. Mhm. Das ist ja auch so ein Phänomen, dass Mädchen sich da von den Jungs immer gerne überrumpeln lassen oder das, ja, weil die nicht gelernt haben, auch mal Nein zu sagen. Das muss noch nicht gleich. Ja.
Also ich habe gelernt, Nein zu sagen, weil mir eingebläut wurde, kein Sex vor der Ehe. Mhm. Und Jungs und Männer wollen nur das eine.
Ja, oh je.
Das war mitunter auch ein Grund, warum ich meine sexuelle Blockade bekommen habe. Das spielte da mit rein. Die Erziehung, die Aufklärung. Ich habe halt alles negiert. Ich habe gesagt, nein, will ich nicht. Das ist eklig. Schon Zungenküsse fand ich eklig, weil es mir schon zu intim war als Jugendliche. Und ich war ein Spätzünder. Ist es auch, also ich glaube, das ist gar nicht mehr normal, dass man erst mit 16 die Periode kriegt, oder?
Ja, also ich sag den Mädchen heute, also wenn ihr mit 15 immer noch keine regelmäßige Periode habt oder überhaupt, dann geht bitte zum Frauenarzt und lasst euch mal hormonelle oder halt schauen, ob der Hormonstatus überhaupt passt, ob überhaupt körperlich mit euch alles in Ordnung ist.
Aber das ist ja schon witzig.
Das hat sich verändert.
Hat sich verändert, ne?
Ja, ja, das kann man heute, das sind Studien da, also aus den 70er, 80er Jahren bis zu heute, das ist heute früher. Die Mädchen können zum Teil, eben ich sag so, mit 9 Jahren kann es schon sein, dass die Hormone anfangen, sich zu verändern im Körper, dass die schon zickig werden, sage ich mal. Halt, das verändert sich, oder? Der Körper fängt zu wachsen an. Genau, der Weißfluss bildet sich. Und also Mädchen können wirklich so mit 11 Jahren schon menstruieren. Und das ist sehr früh. Mit 10, 11, das ist sehr früh. Da sind sie ja noch richtige Kinder.
Ja.
Und da ist es eben auch eben so wichtig, dass eine Mutter oder dass sie zumindest irgendeine Bezugsperson hat, mit dem sie darüber sprechen kann. Was passiert denn da in meinem Körper? Mhm. Und für Mädchen ist ja das Stress pur. Wie viel Blut kommt denn da? Kommt jetzt da immer Blut gleich? Das ist ja am Anfang noch viel Ausfluss, dieser Weißfluss, dieser Zervixschleim, auch. Und das ist ja bei Mädchen noch sehr unregelmäßig. Dann kommt mal was und dann 3 Wochen nichts und dann kommt wieder was und dann mal 2, 3 Monate gar nichts. Also das muss sich ja auch erst einspielen und einpendeln. Und das Wissen sollten Jungs genauso wissen in dem Alter, dass die einfach auch checken, das passiert mit uns Frauen. Das ist unser ganz normale, natürliche Wachstum, Entwicklung. Und dass wir, ja, weil Mädchen, das ist ja ganz oft so in den Schulen, dass die total das verschämt, das darf ja niemand sehen. Der größte Stress wäre, wenn es könnte jemand entdecken, ich hätte einen roten Fleck in der Hose. Oder ich habe meine Sachen vergessen zu Hause. Dann wird die halbe klar, alle Mädchen abgegrast. Hast du was dabei? Kann ich von dir was haben? Also es ist Stress pur. Mhm. Aber wenn das an der Schule ganz normal wäre, die Jungs wüssten, Mädchen menstruieren einfach regelmäßig ab einem bestimmten Alter und was das auch bedeutet, und dass das für Mädchen auch gar nicht so einfach ist, dann habe ich meine Bauchkrämpfe manchmal oder Kopfweh oder ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper. Ich würde am liebsten wieder nach Hause und in die Dusche oder so. Mhm. Na, das wissen doch die Jungs nicht, wenn ihnen das niemand sagt.
Ja, ja. Also da ist die Aufklärung auf jeden Fall auf beiden Seiten ganz wichtig.
Ja.
Was kann man denn tun, wenn die Kinder oder der Partner sich komplett gegen die Idee Aufklärung durch die Eltern sperren?
Ja, also Männer tun sich ja da sowieso, die überlassen das halt gern den Müttern. Das ist da mach du das. Also ich denke, das ist auch wieder, wie handhabe ich das, wenn ich als Eltern ein Kind bekomme? Das bekommt ja nicht nur die Mutter, kriegt ja der Vater, wird ja auch im Vater. Aber wickelt der Vater zum Beispiel auch das Kind, egal ob das jetzt ein Junge oder ein Mädchen ist? Badet der das Kind auch? Sitzt der zusammen mit dem Kind in die Wanne? Traut er sich das? Oder hat auch die Mutter da kein Problem damit? Gibt ja auch Frauen, die das völlig an sich reißen, oder? Diese Aufzucht und Pflege der kleinen Säuglinge, oder? Aber die Männer können das gerade so gut. Und eben, dann, dass da auch schon Berührungsängste abgebaut werden. Also mein Mann hat das geliebt, mit den Kindern da immer zu baden und zu kuscheln nachher. Und der hat auch gewickelt und das war überhaupt kein Problem. Das wäre schön. Und wenn, also ich kann nur Mütter ermutigen, ja, dann setzt euch doch mit euren Männern zusammen, bevor ihr die Kinder aufklären und sagt, wie wollen wir das eigentlich machen? Bist du da dabei? Magst du dann auch darüber sprechen? Es gibt ja heute auch gute Handbücher für Eltern. Kann man ja auch gucken, was ja, dass Männer oder dass, wenn ein Mann sich tatsächlich so, nee, lass mal, ich will das nicht, mach du das, dass die Mutter halt dann immer wieder mal Rückmeldung gibt, hey, jetzt war das so, oder sie hat gefragt, oder er. Es gibt ja auch ganz viele Mütter, die sagen, ja, wenn es dann der Junge ist, da muss dann der Papa ran, das kann dann er machen. Aber dass man halt dann dem Papa auch sagt, ja, du musst früher anfangen. Du kannst nicht mit 12, 13 dann zu deinem Junior sagen, du, jetzt gibt's mal ein Männergespräch. Das ist dann genauso peinlich wie bei den Mädchen, oder? Wenn ich da nicht vorher schon mal drüber gesprochen habe.
Ja, wann ist denn der perfekte Zeitpunkt, um so ein Zeitfenster mal fix zu machen?
Du meinst jetzt bei kleinen Kindern?
Oder bei ja, jemanden? Wann sollte die Aufklärung stattgefunden haben?
Ich sage immer so früh wie möglich. Halt, wenn das Kind anfängt, Fragen zu stellen und wenn es es begreifen kann, wenn es sprechen und ja, sprechen kann. Ich glaube, also ist ja logisch mit Säuglingen, muss ich sagen, aber wenn ein Kind so mit 3, 4 kann man schon beginnen.
Also oder gar nicht. Halt,
oder zumindest, wenn es dann in der Schule ist, oder? Weil dann passiert es dann irgendwann vielleicht in der Schule, dass die Schule kommt und die Kinder, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, es ja auch sehr unterschiedlich, wird das gehandhabt, oder? Vielleicht macht es der Biologielehrer oder eine nette Lehrerin sowieso. Oder
am allerschlimmsten Religionslehrerinnen.
Ah ja. Genau. Und da hat ja jeder seinen Fokus, oder? Oder seine Ausbildung oder Nicht-Ausbildung. Und dann, ja.
Ja, und die kommen dann mit Bananen und Kondomen.
Zum Beispiel.
Genau.
Und du hast ja vorhin auch gefragt, wenn sich Kinder weigern, ja, wenn die das nicht wollen. Das gibt's auch. Also es gibt Kinder, die sich einfach nicht, die da kein Interesse zeigen, sage ich mal. Und dann kann man aber mit denen eben mal mit einem Buch hinsetzen und sagen, du, guck mal, weißt du eigentlich, dass, wie Menschen nackig aussehen? Guck mal, weißt du, dass es, wenn die gehen ja in den Kindergarten heute schon ganz früh oder in die kleinen Kinderbetreuung und so, und da sind die ja auch, die kriegen ja mit, da gibt's Mädchen und Jungs oder vielleicht auch mal Jungs, die ein Kleid anziehen oder umgekehrt, das ist ja jetzt auch so ein brisantes Thema gerade, oder? Also das, ja. Und auch später, also wenn die dann größer werden, dann muss man sie wirklich vielleicht ein bisschen zum Glück zwingen, dass man ein Mädchen, das sich nicht interessiert, da die auch nie Fragen stellt, dass ich dann wirklich so mit 9, 10 Jahren als Mama mal hingehe und sage, du irgendwann wird deine Periode einsetzen und du musst jetzt wissen, um was geht's da überhaupt. Ja.
Ist für dich jetzt aktuell auch das Thema LGBTQ oder die sexuelle Identität wichtig, auch in der Aufklärung? Also hilfst du da den Eltern auch? Ja, spricht natürlich. Man das bewusst an oder lässt man das erstmal weg, bis so die ersten Anzeichen vom Kind kommen?
Es kommt immer drauf an. Also momentan ist es ja so ein bisschen im Mainstream, oder? Mhm. Also und da kommen auch Erwachsene und sagen, was ist das überhaupt? Ich höre das dauernd, ich weiß gar nicht, was bedeutet das? Dann ist es toll, wenn ich solche Eltern, dann kann ich wirklich sagen, das sind eben Abkürzungen, das bedeutet das und das. Und dass man, also bei Eltern, die zum Beispiel noch gar keine Kinder haben, also dass die einfach auch nicht erschrecken. Du weißt ja nicht, wie dein Kind auf die Welt kommt, du weißt nicht, ob das 100% ein Bub oder ein Mädchen ist. Es kann ja auch was dazwischen sein. Das gibt es einfach. Also auf 1000 Geburten, sagt man im Durchschnitt, kommt ein intersexueller Mensch auf die Welt. Das sind einfach Menschen, die sind nicht eindeutig männlich-weiblich. Die haben von beiden Geschlechtsmerkmalen äußerlich was. Das kommt auf die Chromosomenpaare drauf an, genau. Und da sollten ja auch Hebammen und Ärzte gut geschult sein.
Was bedeutet denn LGBTQ für die Leute, die jetzt hier zuhören?
Also das L ist einfach, das bedeutet für lesbisch. Und G bedeutet für gay, also Homosexualität. LG, jetzt muss ich es mal aufschreiben. LG.
B?
B ist bisexuell. I ist für Intersexualität und T für Transgender. Transgender sind einfach Menschen, die fühlen sich nicht in ihrem Geburtskörper zugehörig. Also wenn ein Mädchen auf die Welt kommt, also das merken die vielleicht schon als Kinder und je nachdem, wie sensibel man da ist, ob man da mit ihnen spricht, aber spätestens in der Pubertät merken die, ich mit mir stimmt was nicht, ich stecke da irgendwie im falschen Körper, ja.
Also die haben quasi die äußerlichen Merkmale eines Mädchens zum Beispiel, fühlen sich aber eher als Junge.
Ja.
Und was bedeutet das Q?
Das für queer. Q und Sternchen, das sind einfach queere Menschen. Es gibt einfach Menschen, die tatsächlich sagen, ich weiß nicht, ich bin zwar als Mann geboren, aber manchmal fühle ich mich als Mann, manchmal nicht. Manchmal weiß ich gar nicht, ich fühle mich einfach als Mensch. Also die nennt man dann auch, oder sie wechseln mal. Sie möchten ein halbes Jahr so sein, ein halbes Jahr so. Also die Genderfluid nennt man das auch. Ja, okay. Aber das sind, das sind einzelne Personen. Und ich finde, ja, passt doch. Solche gibt's und die können doch, die dürfen doch auch auf der Welt sein und glücklich sein. Ich sage das in den Klassen immer, das suchen sich die nicht aus. Es ist ja immer so, im Mainstream heißt immer, ja, die denken dann heute, oder so witzig, oder heute bin ich mal ein Elefant und so. Ach, so ein Quatsch. Also ich denke, ich kenne ja mittlerweile Transgender-Menschen, einige, und das ist, je nachdem, wie die eben aufgeklärt worden sind und in welcher Umgebung die aufgewachsen sind, ist das von, dass die Suizid schon begangen haben, weil die sich nicht outen konnten, wollten, so Angst hatten, einfach immer gespürt haben, ich bin nicht normal, ich entspreche eben nicht diesem binären Bild, was man hat. Es gibt nur Mann und Frau und ich fühle mich aber da nicht zugehörig oder bis hin zu, ja, kein Problem. Ich kenne junge Leute, Transgender-Menschen, die auch schon mitten in der Transition drin sind. Zum Beispiel Mädchen, die sich tatsächlich ihre Brüste abnehmen lassen haben, die hormonelle, Medikamente nehmen müssen. Und die fühlen sich total wohl. Also die sagen dann auch, Transgender-Menschen, also wenn ich keine Alternative hätte, dann wäre es, ja, der Weg aus dem Leben, dann würde ich mir das Leben nehmen. Das ist für mich kein Leben so.
Ja, weil Identität ist für den Menschen sehr wichtig.
Ja.
Also egal, ob es jetzt die sexuelle Ausrichtung ist, ob es das Geschlecht ist oder Sonstiges. Wenn deine Identität nicht gewahrt ist, hast du ein richtiges Problem im Leben.
Ja.
Genau. Was passiert? Also was sind die Folgen, wenn die Kinder nicht oder ungenügend aufgeklärt werden?
Was sind die Folgen? Naja, da kann alles möglich sein. Also ich habe es ja schon mal gesagt, gut aufgeklärte Kinder und Jugendliche sind einfach auch mal vor sexuellen Übergriffen und Gewalt besser geschützt, weil sie einfach wissen, der Körper gehört mir. Und wenn da irgendjemand Fremdes irgendwas macht, was ich nicht will, dann weiß ich, ich kann mir Hilfe holen. Ich kann das der Mama sagen, Papa oder im Kindergarten, da gibt's Ansprechpersonen, die wissen das dann. Die holen sich da auch Hilfe und dann passiert da hoffentlich auch nichts. Auch das mit der Pornografie ist ja auch so ein Thema. Also gut aufgeklärte Kinder wissen, Pornografie ist was, das gehört zu den Erwachsenen und zu den großen Jugendlichen vielleicht. Das gehört nicht zu den Kindern, also sprich Kinderpornografie ist ja auch so ein fürchtiges Thema, was immer noch stattfindet, leider. Und auch in Pornografie, dass die auch wissen, da werden natürlich sexuelle Akte ganz extrem und explizit dargestellt. Da geht es nicht um Beziehung, um Liebe, um Zärtlichkeiten, um Kuscheln, oder? Sondern da geht's rein nur, wie kann der Sexualakt stattfinden in Großaufnahme und halt wirklich nur auf den Akt bezogen. Ja. Und meistens auch sehr frauenerniedrigend. Also Frauen haben immer zu machen, was der Mann da sagt. Ja. Pornografie, also ja, was sind noch für Folgen? Ich kann auch, also bis hin zu Beziehungsprobleme haben, weil ich ja gar nicht weiß, wie geht man denn um mit, wie flirtet man denn, wenn ich jemanden kennenlernen will, Mädchen, Jungs, was haben denn die gern? Wie geht man damit um? Mit wem sprich ich, oder?
Ja, oder ist es okay, mich einfach vor fremden Kindern nackt auszuziehen?
Zum Beispiel.
So einen hatte ich mal in der Schule. Ja. Der hat sich auf dem Nachhauseweg von der Schule immer nackig gemacht und hat uns seinen Schniedel gezeigt. Mhm. Was steckt da dahinter? Was denkst du? Warum machen das Kinder?
Das kommt jetzt darauf an, wie alt er war.
Grundschule.
Ja. Keine Ahnung. Also es kann sein, dass er vielleicht tatsächlich irgendwo im Fernsehen irgendwas gesehen hat. Aha. Und meint, er müsste das auch ausprobieren jetzt? Oder er weiß, dass er damit Aufsehen erregen kann?
Ja, wir waren ja völlig schockiert.
Ja, natürlich, oder?
Also, oh, pack den wieder ein, wir wollen den nicht sehen.
Ja, genau.
Ja. Was ist da falsch gelaufen? Aber ja, da fragt sich, wo ist was falsch gelaufen? Weil wenn wir genug aufgeklärt gewesen wären, dann hätte uns das ja gar nicht so schockiert, dass ein Gleichaltriger sich blank zieht.
Ja, zum Beispiel. Dann hättet ihr wohl mal kurz geguckt und was soll das? Ja, okay, tschüss.
Genau.
Ihr hättet den vermutlich links liegen gelassen.
Richtig.
Ja.
Gott sei Dank hat sich aus dem kein Exhibitionist entwickelt. Genau. Ja, und schwanger werden natürlich. Also wenn die Mädels nicht aufgeklärt werden und die Jungs, dann sind frühzeitige Schwangerschaften möglich, ne?
Ja, oder du kannst ja auch bei der schönsten Sache der Welt auch Krankheiten bekommen.
Oh ja.
STIs, oder? Sexuell übertragbare Krankheiten und Schwangerschaft. Ja, da ist es eben wichtig, dass ich weiß, was gibt's denn da? Na, bleiben wir mal bei der Schwangerschaft. Also, ich muss als junges Mädchen einfach wissen, durch meine Regelblutung, da passiert ein Eisprung. Hm. Und mit diesem Eisprung kann ich schwanger werden. Und dass ich da, wenn ich sexuell aktiv bin, dann als Jugendliche, da muss ich mich irgendwie schützen, dass ich nicht schwanger werde.
Mhm.
Und genau, und Krankheiten, es ist halt einfach so heute, dass gerade wieder Syphilis, Chlamydien, das ist ziemlich sich am Entwickeln. Also da gibt's steigende Patientenzahlen. Und das ist einfach, weil die Menschen ungeschützten Sex haben. Und Sex haben die Menschen. Das ist ja auch nichts Verwerfliches. Das war immer schon so. Das braucht es ja auch. Wir müssen Sex haben, sonst gibt es keine Kinder mehr.
Mhm.
Und heute ist eben aus der Forschung, also Sexualität ist wichtig, eben damit ich mich reproduzieren kann. Dann identifiziere ich mich darüber auch. Fühle ich mich als Mann, als Frau, als Schwule, als Lesbe oder als Queer, als Intersex, was auch immer, oder? Mhm. Oder wechselt das mal? Ich kann ja auch, ja. Also meine Identität. Und dann ist natürlich ganz viel ein Lustaspekt auch dahinter. Also früher hat man ja geglaubt, das ist der Trieb. Der Mann hat den Trieb, den Sextrieb. Und der muss befriedigt werden. Und die Frauen, denen sprach man ja gar nicht zu, also dass die Lust hätten. Mhm. Oder dass die auch Lust haben könnten. Man hat ja auch ganz lange das weibliche Sexualorgan gar nicht gewusst darüber. Die Klitoris, oder? Hat man ja ganz lange nichts darüber gehört.
Ja, die Frauen waren ja nur da, um Kinder zu gebären, sonst hatten sie ja keine Aufgabe. Dass Frauen Lust empfinden können, weiß nicht, vielleicht kam das wirklich mit Freud auf, als damals der erste Vibrator erfunden wurde, dass Frauen Lust haben. Die Praxen waren übrigens voll, ne?
Ja, kann ich mir vorstellen.
Ja, hat man bei Hysterie damals angewendet.
Ja, genau. Wir Frauen waren alle hysterisch.
Ja, und dann haben wir einen Orgasmus gehabt durch den Vibrator und dann waren wir total beruhigt. Ja, genau.
Ja, früher war alles noch einfacher, gell?
Ja, und jetzt kommen wir gleich zur nächsten Frage. Aufklärung damals und heute. Wo ist der Unterschied?
Also damals, wir sprechen jetzt von den 70er, 80er Jahren, nehme ich mal an, oder noch früher, ja.
Also, nehmen wir mal 70er, 80er, also so in meine Richtung.
Also in den 80er Jahren, also gerade HIV und AIDS kam ja Mitte der 80er Jahre auf und da hat sich die Sexualpädagogik dann tatsächlich wieder mal gewandelt. Da war es ganz wichtig, die Menschen aufzuklären, dass man sich eben bei ungeschütztem Sex mit einem tödlichen Virus infizieren kann. Und da war es, also ich bin wirklich so aufgewachsen. Es gab ständig diese neue Plakatserien, ohne Dings, kein Bums, im Minimum und Gummi drum und lauter so Sprüche. Also
Wie heißt es im Minimum?
Im Minimum ein Gummi drum. Ein Kondom drum, mindestens, im Minimum.
Ach so, okay, danke. Hat ein bisschen gedauert.
Ja, und heute, also so in den letzten 10 Jahren, jetzt hat man von AIDS eigentlich nicht mehr viel gehört. Es hat sich wirklich verändert. HIV ist heute nicht mehr tödlich, es gibt wirksame Medikamente. Mhm. Trotzdem kann man sich immer noch anstecken, oder? Wenn man sich nicht schützt. Und heute ist die Aufklärung tatsächlich umfassender. Also heute ist wichtig, dass man Toleranz lebt. Also LGBT ist ein Thema. Es war bis vor ein paar Jahren einfach auch noch Homosexualität und lesbisch, dass das auch in der Gesellschaft, das ist jetzt, glaube ich, angekommen. Mhm. Also ich habe das Gefühl, über Lesben oder Homos, da hört man nicht mehr so viel Negatives, sage ich jetzt mal.
Ja, die haben schon ihren Platz gefunden in der Gesellschaft.
Es ist unterschiedlich, ja.
Also zu uns, ja, hier zum Beispiel. Mhm. Deutschland, Österreich,
Schweiz. Ja, es kommt auf den Kulturkreis an. Also ich merke bei uns in der türkischen Community, also mit türkischen Jugendlichen über Homosexualität zu sprechen, ist spannend. Mhm. Finden das immer noch sehr, ja, die sind da sehr intolerant, sage ich mal. Mhm. Was war die Frage nochmal? Was hat sich verändert? Ja, heute ist es, ja genau. Es ist einfach, man fängt früher an, wirklich schon bei Kindern aufzuklären, weil man weiß, dass es für die Entwicklung besser ist, dass sie vor sexuellen Übergriffen besser geschützt sind.
Und weil sie früher in die Pubertät kommen? Und
weil sie früher in die Pubertät kommen auch, ja. Genau. Und früher war das halt, also ganz früher hat es ja zum Teil, die Kirche hat ja auch ganz viel verhindert.
Mhm, ja, oder? Und meine Mutter.
oder dann so fürchterliche Glaubenssätze drüber gehängt, oder? Eben ja. Kein Sex vor der Ehe. Das ja. Ist ja an und für sich eine gute Sache. Wenn ich keine Sexualität vor der Ehe habe, dann kann ich nicht schwanger werden und ich kann keine Krankheiten bekommen. Und ich gibt's ja so schlimme Wörter, ich verhure nicht, oder? Mhm. Und lauter so Quatsch.
Okay.
Und Männern hat man aber alles zugestanden, oder? Die durften schon. Das muss ja nicht jeder wissen, aber da kommt man es ja auch nicht beweisen. Oder heute auch noch in islamischen Kulturkreisen, oder? Wo ja Frauen den totalen Stress haben, dass sie Jungfrau sind, dass dieses Hymen, also dieses Jungfernhäutchen, mhm. unberührt sein muss in der ja. Ehe. Aber das kann man ja heute, das konnte man ja auch noch nie beweisen.
Das geht ja. Nicht jede blutet.
Genau.
Genau.
Und Entschuldigung, die dann tatsächlich bluten, also da ist dann oft das erste Mal halt vielleicht ein bisschen zu heftig oder zu grob. Mhm. Ich glaube, also ich bin schon überzeugt, wenn Mädchen gut aufgeklärt sind und die lassen sich beim ersten Mal und die haben auch dementsprechend dann einen Partner, der Rücksicht nimmt und vorsichtig ist, dann muss da nichts bluten. Dann geht man es langsam an. Mhm. Du weißt ja, was ich meine.
Ja, definitiv. Ich habe nur gerade Bilder im Kopf. Ja. Mein erstes Mal zum Beispiel, was auch sehr spät war.
Ja.
Ist das normal, wenn man eben Spätzünder ist, dass man auch spät mit Sexualität auch beginnt? Ist das üblich heutzutage noch?
Also du meinst Spätzünder, was heißt das für dich?
Naja, ich habe ja zum Beispiel spät die Periode bekommen, ich habe sexuelle Erfahrungen gemacht. Also im Vergleich jetzt zu Mitschülern, die waren eigentlich alle schon mittendrin und ich stand nebenbei. Kleiner Spaß, ich stand nicht nebenbei. Aber ich habe mir die Geschichten anhören dürfen von meinen Freundinnen und habe mich gewundert, ja, warum habe ich noch nicht? Aber ich habe mich nicht gemüßigt gefühlt, diese Erfahrung jetzt gleich nachzumachen, sondern ich wollte auf den richtigen warten, wo ich mich gut fühle.
Mhm. Kann man so nicht sagen. Also heute, also ich erlebe alles so in Gesprächen mit Jugendlichen. Mhm. Es gibt wirklich solche, die sagen, nee, ich möchte warten. Mhm. Ich warte dann noch, ich lasse mir da Zeit. Und es gibt solche, die mit 13 schwanger geworden sind. Also, ja. Das kann man so nicht sagen, da gibt es keinen Richtwert, oder?
Also es gibt alles bunt gemischt, so wie bei mir damals.
Genau, oder zum Beispiel, ich habe mal mit einer gesprochen, die war dann mit 16, da sagt sie, also da hätte sie alles ausprobiert und jeden mitgenommen und da war sie ganz unglaublich aktiv sexuell und 2 Jahre später hat sie gesagt, boah, also, ja, da ist sie ruhiger geworden und hat gesagt, nee, also das war too much, sie hätte sich vorausgabt, hat sie dann erzählt. Und sie war dann ein bisschen ruhiger nachher. Ja.
Ja, aber genau das ist auch ein wichtiges Thema bei mir im Sexual Coaching. Es gibt manche Menschen, die haben weniger Sexualpartner gehabt und die fühlen sich dann zum Beispiel mit 40, wenn sie verheiratet waren, dann geschieden sind und sagen, ich habe den ersten Sexualpartner oder den zweiten Sexualpartner geheiratet. Irgendwas fehlt mir. Ist das wichtig, diese sexuellen Erfahrungen zu machen aus deiner Sicht? Würdest du sagen, das sollte schon sein, damit man sich und das andere Geschlecht besser kennenlernt?
Das kommt halt auch wieder auf die Person drauf an. Also ich habe es auch, wir haben ja auch in der AIDS-Hilfe, wenn die dann zum Testen gekommen sind, habe ich auch oft so Geschichten gehört. Ja, ich bin jetzt geschieden und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt darf ich, jetzt ist es mir erlaubt, oder? Ich darf wieder Männer kennenlernen und viele haben dann auch gesagt, ich möchte das jetzt auch, ich will da mal gucken, was es da noch gibt und aber drum komme ich auch zum Testen, weil, oder? Mhm. Ja.
Okay.
Aber es sind nicht alle so, aber ja, ich kenne doch einige Frauen, die dann eben, die vielleicht in jungen Jahren lang in einer Beziehung waren und dann ja, so mit 40, vielleicht hat das auch nochmal mit den Hormonen zu tun. Da kommt man ja dann schon langsam in Richtung Wechsel und der Körper produziert ja dann nochmal auf Hochtouren Hormone, wollte ich sagen. Hormone und da kann eine Frau mit um die 40 schon mal nochmal hormonell auch total Lust bekommen.
Oh ja, gerade ab 40.
Eben. Und ja. Weil dann ist vielleicht auch das mit den Kindern schon vorbei. Mhm. Oder wenn ich in einer Partnerschaft bin, ist es dann so, dass vielleicht der Mann eine Vasektomie machen hat lassen. Dann brauche ich diesen Schutz nicht mehr vor Schwangerschaft. Und dann, dann gehen wir mal Gas. Ja, also da erlebe ich alles, ja.
Mhm. Okay. Was würdest du denn unseren ZuhörerInnen für einen Ausblick geben bezüglich Aufklärung? Wie wird es sich in Zukunft vielleicht gestalten?
Ja, das weiß ich nicht, wie die Zukunft wird. Aber schön wäre doch tatsächlich, wenn die Menschen einfach, wenn man mal so fantasiert, wenn wir alle gut aufgeklärt wären und unsere Sexualität auch leben könnten, so unvoreingenommen, ohne Angst, ohne Blockaden, einfach frei und ich müsste mir da nie Gedanken machen, ist das schlecht, muss ich mich schlecht fühlen, habe ich da Sünde begangen oder ist das richtig oder bin ich richtig, bin ich falsch, sondern einfach und das auch bekommen würden, ich glaube, dass dann auch viel weniger Aggressionen und Gewalt in der Welt wäre, da bin ich tatsächlich überzeugt. Also Sexualität, eine gut gelebte Sexualität hat bestimmt auch was mit Frieden oder mit friedlich zu tun. Das weiß ja jeder selber, oder? Nach einem coolen Sex, nach einem Orgasmus, da ist man ja dann so richtig, oder? Da geht es einem doch so richtig gut dann.
Ja, da ist man entspannt.
Genau.
Und mit sich.
Ja, zufrieden, genau.
Zufrieden, genau. Manche Menschen sieht man an, wenn sie unter Piep sind. Und es ist auf jeden Fall gesund. Es ist gesund für den Körper.
Das denke ich auch. Und es ist für jeden Menschen anders. Es gibt tatsächlich Menschen, die haben nicht so ein Bedürfnis nach Sexualität. Gibt's ja auch, oder Asexuelle. Das sind ja die gar keine, also da muss man auch immer differenzieren. Die können schon eine Beziehung leben. Die haben schon romantische Gefühle. Aber dieser Wunsch nach dem sexuellen Akt oder nach irgendeiner Befriedigung, das brauchen die weniger. Mhm. Aber es gibt auch andere, die haben immer mal wieder so Phasen im Leben, wo sie halt total das ausleben wollen und möchten und ja. Und eben Pornografie, also ich meine im Internet, ich erlebe das dann so in Mädelsrunden, in Frauenrunden, oder? Wenn sie dann mal zugeben, ja, wir haben da uns mal ein paar Sachen angeguckt und boah, das ist ja Wahnsinn, was es da alles gibt, oder? Also im Internet finde ich halt wirklich alles. Also ich glaube, es gibt nichts, was es noch nicht gefilmt wurde. Und da kann man schon auch neugierig werden, denken, ja, dann gucken wir mal halt auch mal was aus. Das ist ja nicht nur schlecht. Also Pornografie ist ja per se nichts Schlechtes. Nichts.
Ja, man kann sich Anregungen holen.
Ja. Und das kann man ja Jugendlichen auch so sagen. Passt ja, wenn ich in einer Beziehung bin und ich will ausprobieren, mir gefällt das und ich, oder? Mhm. Aber Kinder, aber für Kinder ist es noch nicht.
Es ist kein Muss.
Nein.
Und es ist nicht die Realität, wie Sexualität normalerweise stattfindet, sondern es ist übertrieben dargestellt und ich sage immer in HD und High-End dargestellt, wo du dir manchmal denkst, okay, die sind ja nicht mal richtig feucht, also man sieht das gar nicht bei diesen Filmchen. Okay, ich will nicht näher auf das Thema einsteigen, weil es mir ja nicht unbedingt hergehört. Aber das Thema Pornos und so weiter habe ich ja schon behandelt in meinem Podcast. Ist sehr, sehr spannend. Gibt es noch irgendwas, Barbara, wo du sagst, das würdest du noch gerne mitgeben? Das liegt dir so am Herzen. Was ist dir wichtig bezüglich Aufklärung?
Also mir wäre tatsächlich wichtig, dass sich die Menschen einfach öffnen und da neugierig sind. Und schauen, wo kann ich mir auch Unterstützung holen, eben wenn ich meine Kinder aufklären will. Oder in der Schule auch wirklich an diese Elternabende zu gehen, oder? Wenn da sexuelle Aufklärung ansteht, macht man ja meistens Elternabende. Die kommen ja dann, diese Sexualpädagogen, die kommen ja dann dem Abend und erklären dann auch. Und dass man dann auch Fragen stellt. Dass man sich diese Infos holt. Weil man will ja fürs Kind, will man ja nur das Beste. Mhm. Also warum dann nicht auch in der sexuellen Entwicklung? Das wäre doch cool.
Genau. Und vor allem, liebe Eltern, bei euch sollten die eigenen Blockaden nicht dafür sorgen, dass eure Kinder darunter leiden, früher oder später.
Genau.
Aus mir ist ein Sexualcoach geworden und mir hat man Sex immer verboten. Deswegen weiß ich es umso mehr zu schätzen und ich habe ein ganz natürliches Verhältnis zur Sexualität inzwischen. Aber es war ein harter, langer Weg.
Kann ich mir vorstellen, ja.
Ja,
ja, ich hatte auch so ein Damoklesschwert. Also bei uns zu Hause hieß es auch immer, komm du mir ja nicht schwanger heim. Also das war so. Mhm. Also so quasi, mach was du willst, aber komm ja nicht schwanger heim. Was heißt denn das?
Apropos Schwangerschaft, weil du es gerade noch ansprichst, ich hatte eine Frage vorhin. Findest du es wichtig, dann den Kindern, also den Mädchen, schon mit 11 oder 12 die Pille zu verschreiben, nur damit sie beim Sex nicht schwanger werden? Weil also Pille ist ja inzwischen auch verpönt.
Ja, also das ist eben auch so eine Sache. Mit 11 die Pille verschreiben, nee, würde ich nicht. Mhm. Aber das kommt drauf an. Also hat die denn mit 11 schon Sex? Das ist die nächste Frage. Ist die dann schon aktiv?
Also ich kenne Mädels oder Frauen, die etwas jünger sind als ich, die hier im Coaching sind, die sagen, die haben ihr erstes Mal mit 12 gehabt. Oder 14.
Ja, das kann schon sein, ja. Aber das sollte eben, also das kann Aufklärung auch verhindern, dass die so früh dann loslegen. Also das ist schon sehr früh. Das sind die ja noch, da sind die schon noch sehr kindlich. Und eben das zu verstehen, mein Zyklus und wie kann ich schwanger werden. Und ja, natürlich, die Pille kostet
jetzt hängt
nicht viel, ich bekomme sie einfach. Und das ist ja auch bei Ärzten. Ja, dann geben wir ihr halt die Pille. Oh,
nicht gut. Es hängt. Moment.
Jetzt ist wieder gut. Ja. Okay. Ja, es gibt ja auch Ärzte oder eben dann Eltern, die sind so verunsichert und ja, dann verschreiben wir ihr halt die Pille, dass die ja nicht schwanger wird. Mhm. Natürlich, also die Pille ist tatsächlich von den ganzen Verhütungsmitteln das wohl das sicherste. Aber es schützt halt nicht vor Krankheiten. Und ich würde ein Mädchen sowieso nur die Pille verschreiben, also die muss ein bisschen checken, was passiert da? Weil sie nimmt extern Hormone ein und ist vielleicht körperlich noch gar nicht fertig entwickelt mit 11.
Richtig. Richtig. Also bei mir war es der Fall, ich habe sie spät genommen, weil ich sehr extreme Unterleibskrämpfe hatte während der Periode. Ich habe sie spät bekommen, Krämpfe bekommen und dann hieß es ja, nimm die Pille, dann wird es leichter. Es wurde auch leichter. Ich habe sie nicht zur Verhütung bekommen, sondern wegen Akne wird es verschrieben oder wegen den Unterleibskrämpfen, die man bei der Periode hat. Aber die Folgen von meiner langen Pilleneinnahme, die waren extrem. Also ich habe kein natürliches Verhältnis zu den Abläufen in meinem Körper entwickeln können.
Ja.
Das habe ich jetzt erst als erwachsene Frau lernen dürfen.
Mhm.
War völlig überfordert im PMS-Phase. Hilfe!
Ja, ja, das sagt ihr auch. Also ich habe noch keinen Gynäkologen kennengelernt, der dich da fertig aufklärt oder halt über die Folgen von langen Pilleneinnahmen aufklärt, ja. Weil es ist ja auch so, dass durch die externe Einnahme von Hormonen wird ja dein ganzes, also wenn du dich ein bisschen auskennst, zum Beispiel wenn du einen Mann kennenlernst, da spielen ja auch Gerüche, Stimmen, das spielt ja alles mit, ob du dich in jemanden verliebst oder nicht. Und wenn du vollgestopft bist mit Hormonen, dann ist das ganz anders.
Ja.
Weißt du, wie ich meine? Also es gibt tatsächlich Frauen, die haben gesagt, als ich dann die Pille abgesetzt habe, da war mir mein Mann auf einmal ganz, das war dann ganz komisch. Ja, weil die den ganz anders wahrgenommen hat, weil die Hormone anders funktioniert haben.
Ja, der Geruchssinn.
Und es gibt tatsächlich viele Frauen, die kriegen sogar Depressionen von der Pille.
Oh ja.
Weil das ist zu viel für deren Körper.
Ja. Ja, richtig.
Und ja, also das gehört alles auch in die Aufklärung rein. Natürlich noch nicht bei Kindern, aber halt später.
Mhm.
Genau. Und ich glaube auch, wenn eben Kinder, Jugendliche lernen, darüber zu sprechen und ich dann ein junger Erwachsener bin oder jetzt gerade als Frau, dass ich dann halt auch bei Frauenärzte nochmal nachhake und nochmal nachfrage und den vielleicht halt auch mal wechsle, wenn der mir nicht mehr sympathisch ist oder ich finde, dem geht's gar nicht um mich, sondern dass er halt seine Medis verkauft.
Mhm.
Oder?
Ja, darum geht's.
Also ich hoffe ja auch und wünsche mir, dass tatsächlich die Ärzte da auch besser ausgebildet werden in Zukunft oder Heilpraktiker da auch mehr mitspielen dürfen, ja.
Mhm.
Man kann ja viel viel besser auch mit Naturheilsachen, mit Tees oder mit Auszügen, Kräuterauszügen kann man sich ja auch ganz viel behelfen für Menstruationsbeschwerden. Das wissen viele Frauen gar nicht.
Stimmt. Wir haben leider eine schlechte Leitung, Barbara.
Oder eine Wärmflasche.
Barbara, du bist bei mir sehr abgehackt.
Also bei mir ist alles in Ordnung. Ist es dauernd so, Silva?
Mhm.
Schlechte Verbindung?
Ja, so ungefähr die letzten 4-5 Minuten immer abgehakt. Das Bild steht ab und zu. Jetzt bin ich nur kurz am Überlegen. Wir sind ja mit den Fragen durch. Und ich habe dich gefragt, was dir besonders wichtig ist. Das haben wir auch. Gibt es noch irgendwas, was du noch anmerken möchtest?
Nee, es passt gut so.
Und wenn ihr Barbara kontaktieren wollt, wenn ihr noch weitere Fragen habt oder ein paar Tipps braucht, dann schaut bitte in die Beschreibung rein zu diesem Podcast oder auch gern auf meinem YouTube-Kanal, wo ich das Video später hochlade. Dann könnt ihr gerne Barbara kontaktieren. Ich schreibe es euch alle rein. Dann
genau. Sehr gerne, ja.
Mhm. Habt ihr Kontakt zu Barbara. Ich danke dir für das aufschlussreiche Interview, ein wichtiges Thema und ich freue mich, diese Episode schon sehr bald hochladen zu können. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir.
Alles klar. Ich danke dir auch, liebe Silvia. Silva.
Danke. Mach's gut und bis hoffentlich bald mal in Real Life.
Alles klar. Tschüss.
Tschüss.